Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach und freue mich, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus anhören möchten. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Jetzt spricht zu Ihnen Dieter Weidensdörfer.
Es hat Kirchen gegeben und gibt es sicher noch, liebe Hörer, wo den Menschen gesagt wurde, sie könnten nur durch gute Werke selig werden. Eine Menge Religionen verkündigt das tatsächlich. Deshalb bemühen sich viele Menschen, durch ihre guten Werke in den Himmel zu kommen. Wenn sie merken, dass sie das nicht schaffen, sind sie total enttäuscht. Rechtfertigung und gute Werke, eine Harmonie. Was war eigentlich die Lehre von Dr. Martin Luther? Weshalb wird er Reformator genannt? Wenn man die Schlosskirche in Wittenberg besucht, an deren Tür Luther die 95 Thesen anschlug, sieht man ganz oben eine Schrift in Glas eingraviert: Gerechtfertigt allein durch den Glauben an Christus. Das war auch der Grundsatz der Reformation. Als Luther begriffen hatte, dass aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden kann, war der Grundstein für seine Wiedergeburt aus Glauben gelegt. Bedenken wir, dass die Rechtfertigung allein Gottes Sache ist und er dafür gesorgt hat, dass unsere Sünde juristisch geordnet werden kann. Denken wir an einen Gerichtsprozess. Ein Mann oder eine Frau werden wegen eines Deliktes verurteilt. Die Schuld muss juristisch gesühnt und aufgearbeitet werden. Nehmen wir an, dass ein anderer die Schuld jetzt auf sich nimmt und die Strafe tragen möchte. Dann würde der Schuldige frei ausgehen. Solche Fälle soll es immer wieder gegeben haben. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das in der deutschen Gerichtsordnung überhaupt möglich wäre. Aber bei Gott ist das möglich, denn im Römerbrief Kapitel 5 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In Kapitel 3, Vers 23 bis 26 lesen wir, wie das möglich ist. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist nicht nur die Lehre der göttlich-biblischen Rechtfertigung, sondern eine wunderbare und einmalige, erfahrbare Wirklichkeit für alle Menschen. Wer das begriffen hat, weiß, der Stellvertreter, der Sohn Gottes Jesus Christus, hat alles für mich bezahlt und juristisch gesühnt. Deshalb ist es die größte und herrlichste Entdeckung, die ein Mensch auf dieser Erde machen kann. Ich bin erlöst, ich bin mit Gott versöhnt, meine Lebensschuld ist mir vergeben. Das Resultat der Rechtfertigung ist die Versöhnung mit Gott und das Resultat der Versöhnung ist die Wiedergeburt. Als Luther das begriff, war sein Entschluss gefasst, es vielen Menschen zu verkündigen. Wenn du, lieber Hörer, noch keine Wiedergeburt erlebt hast, liegt es daran, dass du noch nicht gerechtfertigt bist aus Glauben. Durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Wenn ein schuldig Gesprochener begnadigt wurde, konnte er zu seiner Begnadigung nichts, aber auch gar nichts hinzutun. Aber was er tun musste, war, sich schuldig zu bekennen, das heißt, seine Schuld aufzudecken und die Amnestie oder Gnade anzunehmen. Nun könnte jemand meiner Hörer einwenden, dass wohl Paulus die Rechtfertigung immer wieder betone, aber mit Jakobus im Widerspruch stehe. Denn dieser sage doch in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Oder im 17. Vers, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Vers 20. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Dieser letzte Vers, lieber Hörer, ist des Rätsels Lösung. Paulus und Jakobus widersprechen sich keinesfalls. Im Gegenteil, sie ergänzen sich. Paulus betont die Seite Gottes, die der Rechtfertigung, während Jakobus die guten Werke als Echtheitsbeweis des Glaubens sieht. Wenn es im Menschenleben keine guten Werke als Frucht des neuen Lebens gibt, muss man die Frage stellen, ob der Glaube echt ist. Dann sind auch die Annahme der Rechtfertigung und die Buße anzuzweifeln. Wenn sich jemand gläubig nennt, sich aber keineswegs von den anderen Menschen unterscheidet, frage ich mich auch, ob die Entscheidung, die Bekehrung, echt war. Denn Bekehrung geht in die Tiefe und ist der totale Zerbruch des alten Menschen. Deswegen sagt Jakobus dann im Vers 24 zum Abschluss dieses Themas: Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Damit unterstreicht er das soeben Gesagte. Er sagt nicht, der Glaube rettet nicht, sondern der echte Glaube rettet. Der Echtheitsbeweis dieses Glaubens sind die Werke, also die Früchte des Heiligen Geistes. Als Beweis führt er Abraham und Rahab die Hure an. Und doch sagt die Bibel, dass sie beide glaubten. Aber ihr Glaube wurde bewiesen und unterstrichen durch die Werke. Also ist es sehr wichtig zu begreifen, dass die Werke der Echtheitsbeweis des neuen Lebens aus Gott sind. So sagt der Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 18 und 21: Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Man kann es auch so definieren: Ein wirklich wiedergeborener Mensch kann unmöglich schlechte Früchte bringen. Wäre dem so, wäre seine Wiedergeburt nicht mehr als eine Show gewesen. Ebenso kann kein gottloser Mensch oder Mitläufer göttliche Früchte bringen, denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. In der früheren Zeit vor der Wende lebten wir im Osten Deutschlands. Wir sind eine ziemlich große Gemeinde. Als wir vor der Wende eine Evangelisation hatten, kamen einige Leute zum Glauben, darunter ein Ehepaar. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, hatte ich den Eindruck, dass der Ehemann ganze Passagen der Sprache Kanaans auswendig gelernt hatte. Es war ein Schein da, aber irgendwie fehlte die Echtheit geistlichen Lebens. Wir hatten auch den Eindruck, dass die geistlichen Früchte wie künstliche Wachsblumen waren. Der Duft der Natürlichkeit fehlte. Bei einer Hochzeit traf ich einen Mann, der mit ihm in der gleichen Firma arbeitete. Als dieser erfuhr, dass der andere zu unserer Gemeinde gehörte, sagte er: Das gibt es doch nicht. Denn der ist ja in unserer Firma der Parteisekretär der Kommunistischen Partei. Damit war die Sache klar. Ein Besuch genügte, um ihn zu entlarven und zu sagen, in wessen Auftrag er sich bekehren musste. Wahre Gotteskindschaft tut sich kund und wird in geistlichen Werken geschaut. Paulus sagt in Römer 8, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Der Herr Jesus macht in Matthäus 7, ab Vers 21 dann auch deutlich, was die Folge von Heuchelei und unechtem Christentum ist. Das sind Menschen, die im Namen Jesu geheuchelt oder mitgeheuchelt haben. Sie hatten sogar etwas vorzuweisen, aber am Ende muss ihnen der Herr sagen: Ich kenne euch nicht. Ich glaube, liebe Hörer, dass dieses Thema auch für uns alle sehr wichtig ist. Das fordert einen jeden auf, sich selbst vor Gott zu prüfen. Wenn du nur im Streit mit deinen Mitmenschen lebst und immer Recht haben willst, ist es schon eine Frage, ob deine Bekehrung eine echte Angelegenheit war. Es gibt noch mehrere Selbstprüfungen, doch eines möchte ich noch betonen. Wenn sich jemand Christ nennt und kann in seinem Glaubensleben niemals Buße tun und glaubt immer, der allein Richtige zu sein, muss man auch mehrere Fragezeichen setzen. Echte Gotteskinder prüfen sich, blicken in den Spiegel des Wortes Gottes und bekennen sich vor Gott und ihren Mitmenschen. Sie sind nicht zu stolz dazu. Die Dankbarkeit ihrer Rechtfertigung tut sich in ihrer Demut, in der Gesinnung Jesu und in den guten Werken des Glaubens kund. Wenn du, lieber Hörer, an dieser Stelle merkst, dass du den Namen hast, dass du lebst, aber tot bist, dann rate ich dir zur sofortigen Buße und Umkehr vor Gott. Noch ist Gnadenzeit und du kannst noch einmal neu beginnen. Denke nicht, dass du zu gut bist, sondern werde ehrlich vor Gott, der sowieso weiß, wie es innerlich bei dir aussieht. Leider gibt es Menschen, die sich Christen nennen und ein seliges Christsein leben. Das heißt, sie lassen sich von ihren Gefühlen und Emotionen leiden. Sie glauben dabei, das sei geistlich und seien Werke des Geistes Gottes. Was entscheidend ist in der Bibel, sind nicht in erster Linie die Gaben des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Dabei denken wir einmal an Johannes 15. Die Gaben sind wohl zur Auferbauung des Leibes Christi gegeben, während die Früchte die guten Werke des Glaubens sind und die Echtheit des Glaubens bestätigen. Im Himmel werden wir keine selbstgerechten und guten Menschen finden, sondern nur begnadigte Sünder. Ihr Leben zeigte etwas von dem neuen Leben, in dem Früchte des Geistes hervorkamen. Aber auch an die Hörer möchte ich appellieren, die überhaupt keine Beziehung zu Gott und zu dem Herrn Jesus haben. Wenn du nicht ganz ernstlich den Herrn Jesus suchst und bereit bist, dein altes Ich vor ihm zu offenbaren, kannst du nicht gerettet werden. Blicke auch nicht auf die Menschen, die sich Christen nennen, aber in ihrem Leben ist nichts davon zu sehen. Denn jeder Mensch steht persönlich einmal vor Gott. An jenem Tag kommt alles ans Tageslicht, auch jede Halbheit und alle Heuchelei. Mit dem Glauben an Gott und dem Herrn Jesus kann man es nicht ernst genug nehmen. Im Hebräerbrief lesen wir: Jaget dem Frieden und der Heiligkeit nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das bedeutet, dass sich die Echtheit der Entscheidung auch in der Heiligung kundtut. Wir wollen noch beten. Du großer, heiliger Gott im Himmel, du siehst alle Menschen und prüfst ihre inneren Herzensmotive. Du kennst auch mich. Hilf mir, aufrichtig vor dir zu leben. Herr Jesus, vergib mir, wo ich falsche Tatsachen vorgespiegelt habe. Ich möchte dich bitten, dass du mir alles vergibst, wo ich geheuchelt habe. Vergib mir, wo ich für mich selbst lebte und keine Früchte der Wiedergeburt vorhanden waren. Ich möchte noch einmal gründlich vor dir Buße tun. Zerbrich meinen alten Menschen, Herr Jesus, und hilf mir, mit dir neu zu beginnen. Amen.
Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.